Guten Abend. Sie hören Lora München auf der 92,4 Megahertz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Diesmal haben wir uns Gäste ins Studio eingeladen, die sich alle mit der Gesundheitsversorgung in München auskennen und unterschiedliche Aspekte aus eigener Erfahrung beleuchten können. Ist eine gute Versorgung der BürgerInnen nach der Reform des Medizinkonzepts Zielbild 20++ der Münchner Klinik GmbH noch gewährleistet? Darüber wollen wir mit Nadine Adlich sprechen. Sie ist Gesamtbetriebsrätin der München Klinik. Und ergänzende Perspektiven auf die Gesundheitsversorgung tragen dann noch Amrei Hofacker vom Gesundheitskollektiv und Stefan Jagel, Stadtrat der Linken und ausgebildeter Krankenpfleger bei. Beginnen werden wir mit Claudia Weber, die am 1. Juli ihr Amt als neue Geschäftsführerin von Verdi München übernommen hat. Am Ende der Sendung bringen wir einen Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Es steht nämlich der politische Frauentreff und das Sommerfest der Verdi-Frauen an. Die Musik kommt heute von Saode Sagazan, einer französischen Sängerin, die die Einnahmen ihres ganzen Konzerts kämpfenden Krankenschwestern gespendet hat. An der Technik begleitet uns Felix Jakowitz. Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung. So, jetzt bei mir im Studio sind meine Kollegin Martina Helbing und Claudia Weber. Schön, dass du gekommen bist, Claudia.
Ja, gerne.
Es war heute etwas hektisch, ne? Denn es gab heute was Besonderes vor dem Gewerkschaftshaus oder im Gewerkschaftshaus. Kannst du kurz erzählen?
Ja, wir hatten heute, also es läuft jetzt gerade eine Bildungsveranstaltung zu München steht auf. Das ist eine Gruppierung in München, die in ihren Reihen auch Rechtsextremisten und Extreme hat und die auch von der AfD unterstützt wird. Ja, die haben das erfahren, dass diese Bildungsveranstaltung stattfindet, wo wir über München steht auf aufklären wollen, was das für eine Organisation ist. Und die haben das erfahren, dann haben sie eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus in der Neumarkter Straße angemeldet und sind dann auch gekommen. Deswegen haben wir eine Gegenkundgebung organisiert und es sind auch wahnsinnig viele Ehrenamtliche gekommen. Wir waren so an die 70 bis 80 Leute und waren praktisch vor dem Gewerkschaftshaus und haben eine eigene Kundgebung abgehalten, weil wir lassen uns nicht von denen einschüchtern. Wir wollen aufklären und die Bildung ist uns sehr wichtig.
Mhm. Ja, danke für diesen kurzen Überblick. Aber jetzt, wir haben dich ja eigentlich eingeladen, um dich vorzustellen und dir erstmal zu gratulieren zu deinem neuen Amt. Du warst ja bisher stellvertretende Geschäftsführerin. Was denkst du, wird sich ändern?
Ja, also das ist für mich ja kein Neuland. Ich bin seit 2005 stellvertretende Geschäftsführerin von Verdi München. Aber mir ist ganz wichtig, dass man Gewerkschaftsarbeit beteiligungsorientiert macht und organisiert, weil ich bin der Meinung, die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen können wir nur gemeinsam erkämpfen. Und natürlich sind mir die gewerkschaftlichen Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichberechtigung, Chancengleichheit wichtig und da ist es mir wichtig, auch dafür einzutreten.
Ja, du hast ja schon eine lange Geschichte in der Gewerkschaft, hast gelernt Fernmelde-Handwerkerin damals. War das noch nicht die Telekom, sondern die Deutsche Postgewerkschaft? Eigentlich ein Männerberuf, gell, Claudia?
Ja, genau, das war die Deutsche Bundespost damals vor der Privatisierung und da habe ich meine Ausbildung als Fernmeldehandwerkerin angefangen. Ich wollte ursprünglich eigentlich Fernsehmechanikerin werden. Und da wurde mir damals aber gesagt, dass ich viel zu klein bin, ich kann keinen Fernseher tragen und deswegen war das eine glückliche Fügung. Ich bin dann praktisch während des ersten Lehrjahres im Halbjahr im Februar eingestiegen bei der Telekom und habe da direkt im ersten Lehrjahr angefangen. Ja, und das war schon toll. Wir waren da 500 Auszubildende im Münchner Norden. Und in der Ausbildungswerkstätte und wir waren 12 Frauen insgesamt und ja, eine reine Männerdomäne, aber es hat super Spaß gemacht. Und wir haben uns als Frauen auch durchgesetzt. Und wenn eine Frau so einen Beruf lernt, dann ist sie auch handwerklich begabt. Das waren wir alle. Deswegen haben wir uns in manchen Sachen auch leicht getan.
Du warst die erste Technikerin als Frau auf dem Olympiaturm?
Ja, ich wollte nach der Ausbildung unbedingt zum Funk, in die Funk- und Übertragungstechnik. Und nach 2 Jahren wurde da ein Platz frei und ich habe mich da beworben und konnte im Olympiaturm arbeiten. Also es ist ganz toll. Wir waren damals unter dem Restaurant und dort waren unsere Arbeitsplätze. Da haben 50 Kolleginnen und Kollegen gearbeitet am Olympiaturm. Wir hatten ein super Arbeitsklima und ich war die erste Technikerin. Und ja, mein damaliger Chef, der hat dann schon gemerkt, ich kann was. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, wir haben jetzt auch Frauen in der Technik und die können auch was.
Da warst du nicht zu klein, um auf den Olympiaturm zu steigen. Aber genau. Du bist weiter...
Eins musste ich noch erzählen zum Olympiaturm. Ich bin ganz stolz. Ich war an der Spitze vom Olympiaturm und wir haben da Lampen gewechselt. Das ist immerhin auf 210 Meter und... Ja, das ist aufregend, wenn man da an der Spitze ist und runtergucken kann auf München.
Also ja, hoch hinaus.
Ich habe totale Höhenangst, also für mich wäre das eine Katastrophe geworden.
Aber du bist dann weitergegangen.
Ja, ich bin dann weitergegangen. Es war irgendwie klar, dass am Olympiaturm, dass das irgendwann der Technik zum Opfer fällt. Und trotz des super Betriebsklimas dort, wir waren viele junge Kollegen und Kolleginnen dort, also auch nicht technische. Und dann habe ich immer viel Gewerkschaftsarbeit gemacht und habe gemerkt, ja, eigentlich kannst du doch mehr und ich möchte mich einfach weiterbilden. Und dann bin ich auf die Akademie der Arbeit in Frankfurt gegangen. Das ist eine Schulausbildung, die von den Gewerkschaften unterstützt wird und habe dort ein Jahr studieren dürfen und bin dann zurück wieder nach München, war dann kurz im Betriebsrat, da war schon die Privatisierung der Deutschen Bundespost und bin dann, habe ein Stipendium gekriegt und bin dann weiter nach Hamburg auf die Universität und habe dort Volkswirtschaft studiert.
Ja, und seit wer die Gründung hier auch in München? Hauptamtlich über die Deutsche Postgewerkschaft,
genau,
die in Verdi aufgegangen ist.
Genau, 1999 habe ich im August bei der Deutschen Postgewerkschaft angefangen in der Abteilung Mitbestimmung. Und eigentlich wollte ich noch gar nicht so richtig zur Gewerkschaft, ich wollte noch ein bisschen studieren. Aber wie das bei uns so heißt, wenn die Gewerkschaft ruft, dann muss man kommen. Und dann bin ich gekommen und habe in der Abteilung Mitbestimmung angefangen und habe dort auch eine ganz interessante Aufgabe gehabt. Ich habe Aufsichtsräte in Wirtschafts- und Unternehmensrecht beraten dürfen. Und es war sehr interessant, diese Stelle. Und wir haben uns auch mit volkswirtschaftlichen Fragen befasst. Und mit Verdi-Gründung bin ich dann zurück in meine Heimat, weil ich auch ein kleines, dann Mutter geworden bin und hier hatte ich meine Eltern und die haben mich unterstützt auch bei der Erziehung.
Du warst ja jetzt nicht nur stellvertretende Geschäftsführerin vom Heiner Birner die letzten 10 Jahre, glaube ich, sondern du bist ja auch im Aufsichtsrat von einem großen Konzern gewesen oder bist du auch noch, oder?
Ja, ich war 10 Jahre im Aufsichtsrat von der Telefonica, ein börsennotiertes Unternehmen hier in München, haben die ihre Zentrale und bin jetzt bei den Stadtwerken im Aufsichtsrat. Und genau, das ist sehr interessant. Wir haben ja da immer eine Arbeitnehmerbank und können da auch einiges bewirken.
Landeshauptstadt München war ja bislang nicht so dein Schwerpunkt, auch wenn du da im Aufsichtsrat warst. Wird das einer deiner Schwerpunkte werden?
Ja, absolut ist der öffentliche Dienst und die Landeshauptstadt München jetzt ein Schwerpunkt von mir. Wir stehen ja jetzt vor der nächsten Tarifrunde im öffentlichen Dienst und als Geschäftsführerin macht man die Koordination der Tarifrunde und organisiert die Streiks. Und ja, da freu ich mich schon drauf und das ist auch für mich ganz wichtig. Für mich ist ganz wichtig und auch ein Antrieb. Mir ist es wichtig, dass man sich in München das Leben leisten kann. in der Stadt München und es ist mit dem Azubi-Gehalt ist es natürlich auch schwierig in München. Wie soll man da sein Leben finanzieren und wie soll man da gar eine Familie gründen? Also das ist mir wichtig und deswegen ist klar, wir werden uns auch in Zukunft für eine bessere Entlohnung einsetzen, nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch in den anderen Branchen. Die Tarifrunde der Post steht ja auch an. Und wir haben jetzt als Verdi die Beschäftigten befragt zur Arbeitszeit, eine große Arbeitszeitbefragung gemacht. Und da haben wir festgestellt, dass es einen großen Wunsch gibt nach Arbeitszeitverkürzung. Und deswegen werden wir dann sehen, wir haben am 10. Oktober wird unsere Forderung beschlossen. Wir werden sehen, ob es da auch eine Forderung zur Arbeitszeit
gibt. Na, da kommst du wieder gibt. Zu uns, oder?
Da komme ich dann wieder, genau. Und was wir noch festgestellt haben, das wollte ich noch erwähnen, das ist die hohe Arbeitsbelastung, die es gibt im öffentlichen Dienst. Und klar, das liegt an dem liegt auch am Fach- und Arbeitskräftemangel und das ist nicht nur in den bekannten Bereichen wie IT, Kitas, Pflege, Fahrdienst, sondern es gibt auch Personalmangel in der Verwaltung. Insgesamt kann man das ja in München feststellen, es ist eine sehr teure Stadt und es gibt in allen Bereichen Personalmangel. Und aus meiner Sicht ist es so, der Kampf um die Köpfe hat begonnen und die Leute, die werden dahin gehen, wo es die besseren Arbeitsbedingungen gibt, wo es gute Löhne gibt und wo die Arbeitszeiten attraktiv sind. Und ich finde, da müssen die Arbeitgeber umdenken. Und muss einfach attraktive Jobs bieten, damit man die Fachkräfte kriegt und auch die Arbeitskräfte. Und da müssen die Arbeitgeber einfach umdenken.
Du bleibst jetzt noch da, denke ich mir, weil wir haben genau einen so einen Bereich. Jetzt draußen stehen sie schon. Nach der Musik wird es mit der Gesundheitsversorgung weitergehen. Und das ist ja auch ein öffentlicher Bereich, Pflege, alles rund um die Münchenklinik. Und da machen wir dann gleich nach der Musikpause weiter.
Frauen, wacht auf! Egal welche Hürden man euch entgegenstellt, es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen.
Olympe de Gouges, französische Revolutionärin und Frauenrechtlerin.
Lora München, dein freies Radio.
Ja, hallo, Sie hören die Verdi-Frauen. Und heute hatten wir jetzt schon am Anfang die Claudia Weber, die neue Geschäftsführerin von Verdi München als erste Frau. Und wir machen nahtlos weiter, wie angekündigt, mit dem Thema Krankenhausreform in dem Zusammenhang, nämlich die Mönchenklinik. Im Studio ist die Nadine Adlich, die ist von der Mönchenklinik, stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende, richtig?
So ist es. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Du bist da jetzt freigestellt, dein Ursprungsberuf, Nadine?
Ich bin Physiotherapeutin, eigentlich auch immer aus Leidenschaft gewesen, aber Betriebsratsarbeit ist auch eine tolle Sache.
Und dann haben wir den Stefan Jagel, der ist Krankenpfleger und Stadtrat der Münchner Linken. Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Du kannst sicherlich über die vielen Internas berichten und da habe ich gleich als erstes eine Frage. Hier im Hintergrund, noch nicht in der ersten Runde dabei, ist die Amrei und meine Kollegin Annika. So, falls die sich hier mal einmischen, dass ihr wisst, wir sind hier jetzt zu sechst im Studio. Also letztes Jahr hat der Münchner Stadtrat Stefan wie viel Millionen Euro der Münchenklinik überwiesen?
Naja, überwiesen ist es noch nicht. Wir haben eine halbe Milliarde für die nächsten 5 Jahre zur Verfügung gestellt.
Okay, siehste, also eine ganze Masse Geld. Und weil die große Verluste vorweisen, die Münchenklinik, und diese Szenarien laufen ja schon lange. Es ist immer mal wieder Not an Mann, Frau. Das 2015 im Stadtrat beschlossene Sanierungskonzept für die Münchenklinik ist jetzt nicht mehr aktuell und inzwischen gibt es eins, das heißt das neue Medizinkonzept MÜK 20++. Und das Ganze soll vom Stadtrat noch vor der Sommerpause in den Ausschüssen beraten werden. Und Also erst die Ausschüsse, dann der Stadtrat. Also Stefan, ihr macht da eine ganze Masse noch jetzt.
Genau, also ist es nächste Woche auf der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses und wird dann im Plenum verabschiedet, endgültig. Genau.
Aber inwieweit war eigentlich der Betriebsrat Nadine eingebunden bei diesem ganzen Konzeptentwicklung? Es sind ganz, ganz viele Seiten, ich habe es mir angeschaut. Hast du die alle gelesen?
Aber natürlich habe ich die alle gelesen, soweit sie mir vorlagen. Das ist ja auch ein Teil der Partizipation, dass BetriebsrätInnen gut informiert sind. So hat man es ja auch in der Presse überall gelesen. Also es gab die sogenannten Cluster-Workshops, wo die mittlere Führungsebene am Konzept beteiligt wurde. Und da waren auch Betriebsräte jeweils mit vor Ort. Was wir an der Sache ein Stück weit kritisieren, ist, dass überall zu lesen ist, dass die Partizipation umfasste, dass das Konzept gemeinsam erarbeitet wurde. Das sehen wir als Betriebsrätinnen anders. Das fertige Konzept wurde auf den Tisch gelegt und man hat sich dazu beraten, man hat sich dazu ausgetauscht und Chancen und Risiken diskutiert miteinander auf der mittleren Führungsebene.
Und ihr wart immer dabei?
Wir waren als BeobachterInnen dabei, weil der Betriebsrat kommt ja eigentlich dann ins Spiel, wenn es an die Umsetzung geht, wenn dann die Beschäftigten direkt betroffen sind. Und von daher war es uns aber auch wichtig, im Vorfeld schon zu hören, was wird diskutiert, wie wird diskutiert und was sind eben die Chancen und Risiken, die von Chefärztinnen, Bereichsleitungen gesehen werden.
Haben die da was gelernt gegenüber diesem ersten Medizinkonzept, dass sie überhaupt so große Cluster-Diskussionsrunden da vorgenommen haben? Wo Ärzte, also für jeden Bereich gab es ja so Diskussionsrunden, gell? War das beim ersten Medizinkonzept auch der Fall?
Nein, das war nicht der Fall. Da ist es vorrangig mit BeraterInnen, mit Beraterfirmen abgelaufen. Obwohl wir der Meinung sind, dass auch dieses Medizinkonzept, was vorgelegt wurde für diese Cluster-Workshops, für diese Beteiligungs-Workshops, schon auch mit Zuhilfenahme von Beraterfirmen im Grund entstanden ist.
Stefan, du kennst auch beide Konzepte. Hast du das Gefühl, da ist irgendwie was passiert, ein bisschen die Beschäftigten eingebunden?
Naja, die Beschäftigten eingebunden, ich glaube, das kann Nadine viel besser beurteilen, weil sozusagen sie viel näher dran ist. Also ich glaube, was der Unterschied ist, ist sozusagen, wenn der Stadtrat es sozusagen beschließt, es löst es ja ab, das Sanierungskonzept. Und es ist ja kein Sanierungskonzept mehr. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt, dass ja in der ganzen Vorlage sich kein einziger Euro befindet, sondern sozusagen zu überlegt wird, wie die Versorgung in dieser Stadt funktioniert. Da kann man drüber streiten, da kann man auch sozusagen auch nochmal Fragen stellen, ob sozusagen die Notfallversorgung dann auch sichergestellt ist, ob sozusagen die geriatrische Versorgung sichergestellt ist und so. Solche Fragen kann man stellen, aber was sehr gut ist, ist ja sozusagen, das, wenn man das vergleicht zum alten Sanierungskonzept, da hieß es 2000 Betten weniger, das ist das Ziel. Und das habt ihr umzusetzen und wir machen praktisch eigentlich nur noch diese Leistungsspektren, die Geld bringen, mit Ausnahme des, was der Stadtrat sozusagen beauftragt, das gemacht werden muss. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied, inwieweit die Beteiligung stattgefunden hat. Ich höre ganz unterschiedliche Dinge. Also so.
Hast du das Gefühl, Nadine, dass jetzt durch dieses Gesundheitskonzept von dem Lauterbach sich auch ein bisschen was verändert in der Ausrichtung, den Schwerpunkten der Kliniken?
Also ich denke, dass natürlich das Lauterbachsche Konzept auch dringend in das im Medizinkonzept berücksichtigt werden musste. Also eine Veränderung für die Münchenklinik stand sowieso an. Und es macht natürlich keinen Sinn, sich jetzt was Neues zu überlegen, wenn man ohne Berücksichtigung der Vorgaben, die es jetzt aus Berlin demnächst geben wird. Schwierig ist natürlich, wir brauchen relativ zügig positive Veränderungen für die Münchenklinik. Und es bleibt halt immer noch offen, auch jetzt, wenn das Medizinkonzept beschlossen ist, was der Lauterbach uns wirklich vorlegt. Also wir versuchen uns natürlich darauf einzustellen, aber können nicht sagen, ob wir dahingehend alles gut berücksichtigt und überlegt haben, was da auf uns zukommt.
Also ich würde jetzt vorschlagen, dass wir unter zwei Gesichtspunkten dieses Konzept uns nochmal anschauen genauer. Nämlich das eine ist, wie ist die Versorgung der Münchner BürgerInnen eigentlich auch von mir und so, meiner Familie. Wie ist es gewährleistet, gell, Claudia? Wie viele Mitglieder hat Verdi? Die haben da auch ein Interesse, oder?
Ja, wir haben da auch großes Interesse und unsere älteren Mitglieder, die machen sich da auch Sorgen, besonders im Münchner Norden, ob sie da noch gut versorgt sind. Also das ist schon ein Thema auch bei uns in der Gewerkschaft und wir haben wir haben 55.000 Mitglieder in München.
Siehst du, also darüber reden wir, über die Versorgung der Münchner BürgerInnen und natürlich auch von unseren Mitgliedern. Und dann nochmal über die Situation der Beschäftigten, würde ich sagen, dass wir so einen Bogen schließen. Jetzt gibt es viele unterschiedliche Sachen, liest man, die Notfallversorgung sei nicht mehr gewährleistet, ja. Weil bislang hatten wir 4 Kliniken, vielleicht für Hörer und HörerInnen, die jetzt nicht direkt aus München kommen, aber die es nicht wissen. Wir haben Schwabing,
Bogenhausen, Neuperlach und Hallaching in der Notfallversorgung als Standorte der Münchenklinik.
Als Maximalversorger.
Jetzt alle bislang. Als Maximalversorger.
Und Maximalversorgung heißt?
Das heißt, dass ich sozusagen Notfälle jeden Niveaus auch versorgen kann vor Ort. Und, oder jeden Schweregrades, vielleicht um es konkreter zu sagen.
In dieser Situation gibt es eigentlich jetzt schon Versorgungsengpässe, habe ich gelesen, also Ressourcenengpässe, vor allen Dingen durch gesperrte Betten, weil nicht genug Pflegepersonal da ist. Was passiert jetzt, wenn wir nur noch 2 Maximalversorger haben und keine Notfallversorgung eben, wie Claudia sagte, im Münchner Norden, in Schwabing mehr vorhanden ist, aber auch nicht in Harlach, Neuperlach.
Also ich glaube, es sind 2 Bestandteile. Der eine Bestandteil ist, dass Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme sind, weil sie keinen Hausarzt oder keine Hausärztin mehr haben, die da eigentlich nicht hingehören. Da sieht das Konzept vor, dass es stärkere ambulante Versorgung geben soll. Das ist eine sehr gute Idee. Weil
die Münchenklinik anbietet?
Die Münchenklinik anbietet oder teilweise dann sozusagen durch Arztpraxiskooperationen. Aber die Idee ist schon, dass sozusagen die Bereitschaftspraxen an der Münchenklinik auch sind und dadurch also die Patientinnen und Patienten, die sozusagen eigentlich eine hausärztliche Versorgung braucht, dann das entlastet natürlich die Notaufnahmen, weil das natürlich
der entzündeter Mückenstich jetzt.
Ja, genau, der entzündete, oder das ist natürlich auch gerade das Schwabing, am Standort Schwabing, das ausgebaut wird, ist natürlich auch sehr gut, weil natürlich im Münchner Norden wir einen extremen Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten haben.
Also die sollen aber dann nur noch diese hausärztliche Notfallversorgung machen und keine Maximalversorgung
in Schwabing? Doch, in Schwabing gibt es schon noch eine Notfallversorgung der Stufe 1 auch. Also das gibt es auch weiterhin. Das Einzige, aber weil du die Betten angesperrt hast, ist nämlich nochmal das Zweite. Also es sind ja 2 unterschiedliche Punkte. Das eine habe ich beschrieben und das Zweite ist natürlich schon ein Problem, dass wir sozusagen die Abverlagerung von Notaufnahmen in die Bettenhäuser gerade schwer hinkriegen an manchen Tagen oder auch in manchen Zeiten, weil tatsächlich zu viel Betten aufgrund vom Pflegepersonal auch gesperrt ist. Also es hat 2 Wirkungen, warum die Notfallversorgung jetzt schon angespannt ist.
Ja. Nadine, sollen die Betten jetzt abgeschafft werden oder wollt ihr mehr Personal?
Wir würden natürlich am liebsten mehr Personal, aber die Betten hängen natürlich am Personal. Das ist eben auch das Wichtige, warum uns Partizipation so wichtig ist. Wir dürfen keine Beschäftigten verlieren auf dem Weg zum neuen oder auf dem Weg des neuen Medizinkonzeptes. Und wir müssen halt ein attraktiver Arbeitgeber dahin werden oder bleiben, dass eben wir sowohl die Beschäftigten halten können, aber auch eben sich Menschen für uns als Klinik interessieren. Ich würde gerne noch mal konkretisieren zu den Notaufnahmen an den Standorten. Zukünftig ist es eben so gedacht, dass alle Menschen, die zum Beispiel in Schwabing und Neuperlach in die Notaufnahme kommen, dort gesichtet werden und dann entschieden wird, können wir die im Haus weiter versorgen oder müssen wir sie aufgrund der Betroffenheit entweder nach Bogenhausen verlegen im Norden oder nach Hallaching im Süden. Das ist also diese Entscheidung,
die es dann vor Ort... Ja, was muss ich da haben, um verlegt zu werden? Herzinfarkt, Macht Schwabing nicht mehr oder wie?
Na doch, ich hoffe sehr, dass man weiter gut versorgt wird in Schwabing mit einem Herzinfarkt. Aber wenn zum Beispiel eine größere Operation ansteht, ne, dann wird man erst nach Bogenhausen oder nach Hallaching verlegt. Also wir werden zukünftig auch Wege haben, bevor Patienten so versorgt werden, wie sie jetzt eben in kürzerer Zeit versorgt werden.
Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich meine, dass man zu Spezialisten geht, wenn man was Schlimmes hat. Das schadet ja nicht. Ne?
Wenn man es positiv betrachtet, funktioniert es dann, wenn wir ein funktionierendes Fahrdienstsystem haben. Ne? Und das ist so ein bisschen mein Punkt auch bei dem ganzen Medizinkonzept. Ich glaube, dass vieles sehr gut funktionieren kann, wenn die Umgebungsbedingungen passen und wenn man auf dem Weg zum Medizinkonzept viele Dinge noch mit vorbereitet und umsetzt, die notwendig sind, damit das Endergebnis gelingen kann.
Und ich glaube, der Punkt ist ja auch, dass, warum landen die Leute am Samstag oder am Freitagnachmittag in der Notaufnahme? Sie landen ja genau deswegen, weil sie keine Fachärztin oder keinen Facharzt mehr finden. Und das ist natürlich schon so, dass einige Patienten, jetzt vielleicht nicht alle, aber einige Patientinnen und Patienten natürlich da auch nicht hingehören, weil sie sozusagen gut auch in der Facharztpraxis auch versorgt wird. Also für uns war das eine lange Forderung, dass wir schon immer gesagt haben, die Versorgungszentren, auch eine stärkere Ambulantisierung, ist schon seit vielen Jahren von unserer Fraktion auch eine Forderung gewesen, dass die München-Klinik das jetzt tut, ist eigentlich erfüllt, muss man schon auch sagen.
Also ihr hofft, dass alles gut wird. Kann ich das so zusammenfassen, damit wir weiterkommen?
Prinzipiell ja, obwohl wir uns natürlich nicht nur gerne auf Hoffnung stützen. Mhm. Ne? Wird ja auch viel mit Zahlen gearbeitet. Was wir zum Beispiel an den Zahlen kritisieren, ist, dass nur gerade für die Notfallzentren die Zahlen in die Statistiken kommen, die über das IVENA laufen. Das ist ein Verband von allen Häusern, die an der Notfallversorgung teilnehmen und die Häuser mit den PatientInnen versorgen, also die sie dorthin bringen, über die Sanitätsdienste, und diese Zahlen werden erfasst. Es gibt aber auch unwahrscheinlich viele Menschen, die in die Notaufnahmen kommen, die einfach nicht auf den Sanker warten wollen, weil der oft sehr lange braucht, bis er auch kommt, und die kommen dann, werden eben von den Angehörigen gebracht. Und das sind alles Menschen, die werden einfach in den Statistiken nicht mit erfasst, ne, muss man ganz klar sagen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass wir ein Problem mit der Nachversorgung haben, dass wir oft relativ zügig Patientinnen nach Hause schicken, die dann aber am anderen Tag wiederkommen, weil sie eine erneute Versorgung brauchen und eigentlich eine Übernachtung hätten gut gebrauchen können in der Klinik.
Wie kann man das Problem lösen?
Ja, wir haben einfach einen hohen Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen, aber da gebe ich gerne nochmal an Stefan Jagel, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was von der Politik, ne, schon länger im Auge ist.
Genau. Also wir haben, also ich glaube sozusagen, wenn man sich anguckt, wo man sozusagen schon nochmal Verbesserungsbedarf sieht, ist ein Punkt schon bei mir, dass ich sage, dass man diese Kurzzeitpflegeplätze auch ausbaut und das auch nächste Woche auch im Stadtrat auch so diskutiert und auch hoffentlich dann auch so beschließt, weil ich glaube schon, dass wenn wir die Versorgungssituation im Blick haben, wenn es eine stärkere Ambulantisierung gibt, die, glaube ich, auch politisch nicht nur gewollt ist, sondern glaube auch an manchen Stellen auch ärztlich Sinn macht, glaube ich, müssen wir darüber reden, wie die Menschen versorgt sind. Wir haben einen hohen Single-Anteil von Seniorinnen und Senioren in dieser Stadt, die dann einfach auch zu Hause nicht versorgt sind. Und deswegen, glaube ich, muss man da schon nochmal auch politisch nachsteuern in dem Konzept und sagen, da muss nochmal nachgearbeitet werden.
Da können wir gleich einen Bogen schlagen zur überhaupt Versorgung von älteren Menschen. Mich interessiert, ob nach der Umsetzung von diesem Konzept das noch gewährleistet ist, weil wir haben ja einen demografischen Wandel. Wir haben jetzt Menschen, die über 65 sind, 17%, und in 15 Jahren sollen die um 15% steigen. Wie wird die akut geriatrische Versorgung, Palliativ-Hospizversorgung weiter gewährleistet sein?
Also geplant ist ja für die Standorte Schwabing und Neuperlach sogenannte geriatrische Kompetenzzentren. Und da kommt es natürlich auf die Ausgestaltung drauf an und ob die Umgebungsbedingung in den Kliniken dann dazu geeignet ist, dass das geriatrische Kompetenzzentrum oder die Zentren eben gut aufgestellt sind und die Versorgung gewährleisten, die wir uns wünschen für unsere ältere Bevölkerung.
Also der Seniorenbeirat der Stadt München hat lange gefordert, den Ausbau der Akutgeriatrie, und das tun sie auch. Also das muss man schon auch sagen, das Konzept sieht mehr Betten auch vor im Geriatrischen. Deswegen, was ich aus dem Seniorenbeirat der Stadt höre, sind die auch sehr zufrieden. Das löst allerdings noch nicht das Problem sozusagen der mangelnden Kurzzeitpflegeplätze. So oder der Übergangspflege, das löst es noch nicht. Aber ich glaube, da muss man halt einfach auch nochmal sozusagen auch nachsteuern. Aber ich glaube schon, dass der Ausbau der Geriatrie, der Ausbau der ambulanten Versorgung wirklich ein positiver Aspekt am Medizinkonzept ist. Gleichwohl sehe ich sozusagen nochmal andere Baustellen.
Zu denen kommen wir gleich. Jetzt gehe ich von den Alten nochmal zu den Kindern. Letztes Jahr wurde immer groß rumgetönt in den Zeitungen, keine Plätze, keine Notfallbetten für Kinder, die müssen hunderte von Kilometern weit untergebracht werden. Ist es noch so und wird das besser mit diesem Medizinkonzept?
Das Nadine. Ja, ich überlege gerade, also auch hier natürlich ein Thema von Personalmangel. Da ist die Frage, woran liegt es, dass auch diese Arbeitsplätze vielleicht nicht attraktiv genug sind? Das wäre auch so ein kleiner Schwenk in die Ausbildung. Da hat sich auch im Ausbildungsbereich einiges verändert, was man sich unter diesem Aspekt nochmal angucken muss. Das möchte ich jetzt hier aber nicht weiter ausführen. Ansonsten wird ja in Harlaching der Neubau auch für die Geburtshilfe und alles rund um Eltern und Kinder auch modernisiert und neu aufgezogen. Und das Gleiche ist dann ja auch in Schwabing. Im Schwabing ist ja der Schwerpunkt dann das Eltern-Kind-Zentrum. Ob die Kapazitäten ausreichen, ist auch wieder die Frage. Die Zahlen geben das natürlich so her, ne, in der Stadtratsvorlage. Die Realität muss es dann zeigen, ob alle richtig gerechnet haben oder ob man sich schön gerechnet oder Dinge nicht bedacht hat.
Mehr Kinder auf die Welt kommen wie geplant. Ja. Da sind wir aber auch beim strittigen Thema, wenn wir bei der Geburtshilfe sind. Ist ja die letzten Jahre, haben die Hebammen aus Neuperlach um den Erhalt ihrer Geburtshilfe gekämpft. Wir haben hier als Verdi-Frauen mehrfach drüber berichtet. Claudia, Verdi hat das auch unterstützt, oder?
Genau, wir haben die Hebammen auch unterstützt und haben auch Gespräche mit den Fraktionen geführt.
Aber jetzt ist in dem Konzept doch das so, dass Neuperlach Geburtshilfe zusammengelegt wird mit Harlaching. Zu was für Problemen führt das, Nadine?
Ja, also erstmal muss man, glaube ich, vorneweg sagen, weil ich es einfach wichtig finde, die Hebammen oder die Geburtshilfe, die kämpfen ja sehr laut, schon sehr lange um den Erhalt ihres Kreissaals. Und eigentlich ist erst seit kurzem bekannt, dass der Kreissaal in Neuperlach seine Konzession verliert, wenn der Neubau in Harlaching in Betrieb genommen wird, weil das in der Landeskrankenhausplanung damals mit dem Sanierungsumsetzungskonzept so beschlossen wurde. Und das ist natürlich eine ganz neue Ausgangssituation.
Wer ist dafür jetzt zuständig? Naja, wer hat das versemmelt?
Diejenigen damals das für das Sanierungsumsetzungskonzept okay, zuständig gewesen. Da. So schaut es nämlich mal aus. Und die Probleme, die es aber gibt, ist, dass die baulichen Gegebenheiten im Neubau in Harlaching nicht dafür geeignet sind, dass freiberufliche Hebammen und angestellte Hebammen nebeneinander arbeiten können. Das gibt haftungsrechtliche Schwierigkeiten.
Ich denke, die bauen da was Neues, sodass man das trennen kann.
Da hat jemand nicht dran gedacht, dass das eventuell berücksichtigt werden muss, dass da zwei abrechnungstechnisch ganz unterschiedliche Systeme aufeinander fallen. Vielleicht ein Beispiel, man kann ja jede Entbindung nur einmal abrechnen und man muss sich dann eben überlegen, wird eine Frau jetzt durch die freiberuflichen Hebammen betreut oder durch die Angestellten? Und wenn es einen Notfall gibt, wo jede Kollegin in einem Kreissaal verpflichtet ist, zu kommen und zu helfen, ist hinterher die Frage, wer kriegt jetzt das Geld dafür? Die Freiberuflichen oder die angestellten Hebammen?
Aber ich habe irgendwie gelesen, Frau Zurek, die ja zuständig ist, was ist die im Gesundheitsamt oder Referat? Genau. Die Chefin, die sagt, wir sind da sehr anspruchsvoll, wir wollen für freiberufliche Hebammen und für Festangestellte ein hybrides System, so ist das Schlagwort, entwickeln, dass beides machbar ist. Glaubt ihr nicht, dass es geht?
Naja, vielleicht, also ich möchte schon mal an einem Punkt ein bisschen zuspitzen. Und zwar, also, dass man die Leute so veräppelt haben, ist keine Sternstunde der Politik gewesen. Das muss man wirklich auch wirklich so sagen. Ich finde es auch mehr als ärgerlich, dass die alte Geschäftsführung unter Axel Fischer uns als Politik nie gesagt hat, dass wir eigentlich faktisch ab Mitte nächsten Jahres nur noch Privatpatienten in Neuperlach abrechnen können. Das ist ja die Konsequenz, wenn jemand sagt, die Verlust der Konzession. Und ich finde, das muss man jetzt schon auch ehrlicherweise sagen. Wir haben uns auch sehr stark dafür eingesetzt, dass in Neuperlach der Kreißsaal erhalten bleibt. Unser Stand war immer, wir müssen 11 Millionen an Fördermittel zurückzahlen. Und das ist eine politische Entscheidung, ob man das tut oder nicht. Also so. Genau. Also, aber dass man sozusagen nur noch Privatpatienten abrechnet, das hat uns keiner gesagt. Ich glaube, dass ein Hybridsystem nicht funktioniert. Und ich habe aber schon sozusagen schon nochmal einen anderen Punkt. Und ich finde, dass eine städtische Klinik dafür Verantwortung übernehmen muss, dass Menschen nicht in die Freiberuflichkeit gedrängt werden. Ich finde, es gibt Lebensphasen, wo Menschen festangestellt arbeiten möchten und es gibt vielleicht Lebensphasen, wo Hebammen auch freiberuflich arbeiten wollen. Diese Lebensphasen gibt es, aber was keine Zukunft für mich ist, wäre, dass nur noch die Innenstadtklinik, was ja sozusagen in der TU wäre, in der LMU wäre, also Universitätsklinik, nur noch festangestellte Hebammen vorhanden sind. Und ich glaube, das ist jetzt für mich zumindest die Lösung. Die Münchenklinik muss ein System entwickeln, wo festangestellte Hebammen Teil des Systems sind und dauerhaft auch gehalten werden.
Okay, jetzt sind die Hebammen, unsere Zeit schreitet voran. Die Hebammen sind laut, aber es ist ein kleiner Teil der Beschäftigten bei der Münchenklinik. Nadine, wie geht's euch, wie geht's weiter mit dem Medizinkonzept und dem Umbau, bevor wir dann uns ganz München mit der Gesundheitsversorgung nochmal anschauen?
Ja, wenn das Konzept im Stadtrat beschlossen wurde, das neue Medizinkonzept, dann würde ich mal behaupten, der Herr Dr. Brodermann scharrt schon sehr mit den Füßen, dass er dann zackig daran gehen wird, die ersten Umsetzungsprojekte zu starten. Unserer Information nach sollen diese Cluster-Workshops, die es ja im Vorfeld gegeben hat, dann auch weiter genutzt werden, unter Einbindung, was wir uns sehr wünschen, auch der anderen beschäftigten Ebenen, um dann zu besprechen und zu beraten miteinander, was brauchst du für die Umsetzung, was ist notwendig, wie müssen wir wen mit einbinden, wer hat welche Themen, um das, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich die Beschäftigten auch zu halten und mitzunehmen.
Jetzt ist es aber so, dass der Stadtrat beschließt, ja, dieses vom Sommer noch. Habt ihr irgendwas, was da an dem Konzept geändert werden soll, wo wir euch unterstützen könnten? Oder ist es alles offen und ist noch beweglich?
Inwieweit das beweglich ist, kann ich nicht einschätzen. Dadurch, dass es ja über mehrere Jahre erfolgen soll, diese Veränderung, muss man gucken. Das weiß ich zum Beispiel tatsächlich gar nicht, was Herr Brodermann sich so als erste Schritte vorstellt. Ne? Ich denke, das wird natürlich gut durchdacht sein und kann man dann aber tatsächlich erst vor Ort entscheiden. Und gerne wenden wir uns jederzeit an euch und an die Politik, wenn wir sehen, dass da Unterstützungsbedarf da ist.
Und ganz kurz, Stefan Jagel, stimmt ihr zu von den Linken?
Das kommt darauf an, ob unser Änderungsantrag, wir werden einen Änderungsantrag vorbereiten und der wird im Wesentlichen enthalten, eben die Kurzzeitpflegeplätze, er wird enthalten die Frage der Baumaßnahmen, das sind ein paar Fragen offen und er wird enthalten, dass es ein Angestellten-Hebammen-System gibt und an diesen Punkten werden wir unsere Abstimmung dann.
Ich werde mich jetzt kurz hier verabschieden und der Annika das Wort überreichen und ich mache mich ein bisschen dünne, weil da ist jetzt noch vom Gesundheitskollektiv die Amrei, die schon die ganze Zeit gern was gesagt.
Danke, Tina. Ich glaube, wir müssen kurz mal lüften hier drin. Es ist ganz schön warm. Wir machen einen Jingle und ein bisschen Musik und machen hier mal ein bisschen das Fenster auf.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Schönen guten Abend. Heute sind, wie am jeden zweiten Mittwoch im Monat, die Verdi-Frauen bei LoRa München auf Sendung. Unser Thema heute, Gesundheitsversorgung auf dem Prüfstand. Jetzt gerade im ersten Teil haben wir mit Nadine Adlich und Stefan Jagel über das neue Medizinkonzept der München Klinik gesprochen und über seine Auswirkungen auf die Beschäftigten ein bisschen, aber hauptsächlich auf die Auswirkungen auf die BürgerInnen. Als alternatives Konzept haben wir heute das Gesundheitskollektiv da. Das Gesundheitskollektiv ist eine Initiative, die sich gegründet hat. Amrei ist da. Hallo Amrei.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Das Gesundheitskollektiv hat zum Ziel, die Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu machen. Also eine Initiative, die mehr Angebot schaffen will, statt weniger. Das ist mal was Neues und was Schönes. Und auch solidarisch sein soll. Und ihr habt einen ganzheitlichen Ansatz. Kannst du einmal kurz erklären, wie es zu eurer Initiative kam?
Genau, also erstmal kurz, um das noch einzuordnen. Ganzheitlich meinen wir in dem Sinne, dass da... Genau, also unser Ziel ist es als gemeinnütziger Verein, ein solidarisches Stadtteilgesundheitszentrum in München zu eröffnen. Das ist erstmal ein recht sperriger Begriff, aber wir setzen da eben an, dass eine Gesundheitsversorgung nicht nur medizinisch ablaufen sollte oder kann, sondern dass sie in dem Sinne ganzheitlich ist, dass da auch Psychotherapie dabei ist, dass da auch Sozialarbeit und juristische Beratung dabei ist und je nachdem, was das Stadtviertel noch braucht, auch verschiedene Angebote, die auf das Viertel und auf die Menschen und auf deren Verhältnisse angepasst sind. Genau, wie es zu unserer Initiative gekommen ist oder zu unserem Verein, wir sind so ein bisschen aus der Gruppe Kritische Medizin hervorgegangen, weil wir da verschiedene Themen immer wieder aufploppen haben, aufgeploppt sind und uns immer wichtiger wurde, okay, wir brauchen eigentlich auch vielleicht mal einen Arbeitsplatz, wo wir Bock haben zu arbeiten und da haben wir ganz schnell gemerkt, dass es dafür auch einen Verein braucht. Genau, wir sind aber auch interdisziplinär und genau, gerade auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Und das Konzept ist aber nicht von uns ausgedacht, sondern es gibt das Poliklinik-Syndikat. Das ist ein Dachverband, wo deutschlandweit insgesamt 15 Ortsgruppen jetzt auch schon Mitglied sind. Und genau, dieses Zentrum gibt es in Berlin, Hamburg und Leipzig auch schon. Also es ist keine Idee, die wir uns jetzt überlegt haben.
Das heißt, da steht ein Konzept dahinter, was funktioniert schon mal. Ist keine reine Utopie. Also ihr wollt, München ist eine saureiche Stadt, könnte man meinen. Warum braucht es dann so ein solidarisches, gefördertes, gemeinnütziges Gesundheitszentrum?
Ja, München ist zwar eine reiche Stadt, aber an der Basisversorgung hapert es in vielen Bereichen auf jeden Fall sehr. Wir haben zum Beispiel uns da mal Zahlen angeschaut. Im Lehel kommen auf 800 Frauen eine Frauenärztin und im Hasenberge sind es auf 16.000 Frauen eine Frauenärztin. Da gibt es überhaupt nur eine Praxis.
Auf 16.000 Frauen eine Frauenärztin.
Genau, und das ist ähnlich in den Bereichen der Allgemeinmedizin, Kindermedizin und natürlich den ganzen niedergelassenen Fachspezialitäten. Wenn du dich am Odeonsplatz umschaust, gibt es irgendwie 5 Radiologiepraxen. Aber die Leute müssen halt dann teilweise eine Stunde dafür hinfahren und was unserem Anspruch von Gesundheitsversorgung auf jeden Fall nicht entspricht, weil wir sehen den vor allem vor Ort im Viertel eigentlich.
Also ihr wollt auch ambulante Versorgung, so ein bisschen, was vorhin Thema war, Stefan, gell? Stefan ist immer noch im Studio, netterweise.
Genau, also unser Ansatz ist vor allem nur in der ambulanten Versorgung, klinikmäßig jetzt nicht.
Also man muss einfach feststellen, Armut ist was mit Gesundheit zu tun. Das ist einfach so. Umso ärmer das Stadtviertel, umso niedrigere die Einkommensstruktur, umso weniger Hausärztinnen und Hausärzte es gibt, umso weniger Gesundheitsversorgung es gibt. Und das ist, also es gibt einen Zusammenhang zwischen sozusagen Einkommensunterschiede und Armut, Einkommensunterschiede und Gesundheit. Und da finde ich natürlich so Initiativen, die versuchen, Arzt, Kassensitze, ambulante Versorgung von der Innenstadt in diese Viertel zu kriegen, total super und auch total unterstützenswert.
Genau, und unser Ziel ist es eben, Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu machen, weil, wie du schon gesagt hast, München ist eine reiche Stadt. Es gibt viele Beratungsangebote, die werden aber halt unserer Ansicht nach nicht bei den Menschen an, die wirklich brauchen.
Das heißt, wenn alle in einem Haus sitzen, da sitzen ja dann nicht nur Ärzte, sondern ihr plant auch Sozialarbeiter, rechtliche genau. Beratung, so ein bisschen, hey, du hast hier noch mehr Anspruch, mach doch einen Termin nebenan.
Genau, also wir wollen eigentlich ganz weg von so einer Ärztinnenzentrierung, sondern wir sehen halt zum Beispiel, dass eine Sozialarbeiterin einem Menschen auch sehr, sehr gut weiterhelfen kann, indem sie zum Beispiel dann der Person hilft, gewisse Sozialleistungen zu beantragen, und dann bekommt die Person de facto mehr Geld im Monat. Das bringt in vielen Fällen mehr wie irgendeine Ärztin, die dir sagt, ja, ernähr dich mal gesünder.
Ja, das ist nur einfacher für die Ärztin, auf diesen Satz zu sagen. Ja, genau, Stadtviertel. Du hast schon Hasenbergl erwähnt. Habt ihr schon ein genaues Stadtviertel im Fokus oder wie geht ihr davor?
Also eigentlich ist so unser Vorgehen, dass wir eine Bedarfsanalyse machen wollen, wo wir vielleicht auch zwei Viertel in München vergleichen und schauen, wie, okay, was gibt es schon für Angebote, was sind die Bedarfe dieser Viertel, was ist schon die Gesundheitsversorgung. Wir haben jetzt aber ab Ende September wird es anlaufen, eine Veranstaltungsreihe im Hasenbergl schon, und sind jetzt auch erstmal so ein bisschen im Hasenbergl. Wir legen uns da noch nicht ganz fest, weil das Problem ist natürlich, dass wir eine geeignete Immobilie irgendwann brauchen. Das ist in München natürlich schwierig, und wenn es am Ende vielleicht doch ein anderes Stadtviertel wird, ist es für uns auch okay. Also genau, das sind eher noch so Schritte, bis es dann wirklich zu diesem Zentrum kommt.
Beobachtet ihr auch die Entwicklung grundsätzlich in der Gesundheitspolitik in der Stadt?
Ja, also das ist natürlich vor allem im Hinsicht auf die Kommunalwahlen 2026 interessant, dass wir uns da auch noch mehr in die Parteipolitik mit einbinden und vielleicht auch schon Zugeständnisse einfordern. Aber generell sieht man das ja in der bundesweiten Gesundheitspolitik, dass halt immer mehr auf Spezialisierung und Zentralisierung Wert gelegt wird. In unseren Augen braucht es aber nicht mehr unbedingt mehr SpezialistInnen, sondern es braucht halt eine stabile Basisversorgung, eine ambulante Versorgung, die für alle Leute zugänglich ist. Und das hat Stefan ja vorhin auch gesagt, wenn es zu wenig KinderärztInnen gibt, dann werden halt, so wie es gerade ist, 80% der Fälle der Eltern, die mit ihren Kindern in die Notaufnahme kommen, können da eigentlich nicht hin. Die können eigentlich zu der Kinderärztin oder haben die aber halt nicht oder... Genau, deswegen, da ist so ein bisschen unser Ansatz. Ja.
Das heißt, wenn es das Gesundheitskollektiv oder euer Zentrum irgendwann geben sollte, könntet ihr auch die München-Kliniken ein bisschen entlasten, wenn ihr die ambulante Versorgung ein bisschen mehr... Habt ihr Kontakt zur Stadt?
Ja, wir waren auch tatsächlich schon zu Gesprächen im Rathaus. Da treffen wir auf jeden Fall auf eine Arme oder auf eine Türen. Also generell ist das Konzept, was wir verfolgen, und die Idee... schon sehr vielen sehr eingänglich, würde ich sagen. Genau, jetzt wird es natürlich noch, jetzt ist noch an uns, die konkreten Hilfeangebote dann auch in Anspruch zu nehmen. Aber an sich stoßen wir in München schon im Rathaus auf eher offene Türen, würde ich sagen.
Was sagt denn der Stadtrat hier im Raum zu
der Naja, es ist ja ganz einfach. Wir fördern im Wohnungsbau Syndikatsprojekte, Genossenschaftsprojekte. Warum sollen wir das nicht im Gesundheitsbereich fördern? Also das ist ja eigentlich, es liegt ja nahe. Ich finde auch zum Beispiel, gerade auch im Immobilienbereich ist es immer schwierig. Wir haben eine eigene Immobilientochter sozusagen, die Münster Wohnen. Die hat ja neben viele 70.000 Wohnungen ja auch noch die eine oder andere Gewerbeeinheit und so. Also da glaube ich, gibt es schon, wenn der politische Wille da ist. Ich weiß, wie nervig es manchmal ist. Ich habe für viele soziale Projekte leider schon viele Immobilien gesucht, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Aber wenn der politische Wille da ist, dann gibt es da sicher auch eine Lösung. Ja.
Claudia, hat Verdi schon mal von so einer Initiative gehört?
Nee, aber das ist ganz tolle Initiative und ja, gerne unterstützen wir euch auch, wo wir können. Aber wir kümmern uns halt um die Arbeitsbedingungen und um die gute Entlohnung. Und
wollt ihr alle ehrenamtlich da arbeiten?
Nee, also das ist natürlich nicht. Das tun wir gerade und Das ist aber unser mittelfristiges Ziel, auch dass wir bezahlte Stellen schaffen. Also am besten schon in den nächsten Jahren und nicht erst in 5 oder 10 oder wenn dieses Zentrum mal steht. Es ist auch in den Städten, wo die Zentren schon stehen, ganz unterschiedlich. Also teilweise arbeiten dann da Leute als ehrenamtliche Beratung oder sind fest angestellt, gehören aber nicht direkt zum Verein oder so. Also da gibt es verschiedene Konzepte, wie das dann im Endeffekt ausschauen kann.
Genau, also ein mittelfristiges Ziel ist mal
bezahlte Stellen zu schaffen. Wenigstens ein paar Minijobs wären vielleicht von der Stadt drin.
Ja, wir sind schon wirklich weit fortgeschritten heute. Nur kurz, bevor wir nochmal eine kurze Abschlussrunde mit allen hier im Studio machen. Wo kann man euch denn finden am RAI und wie kann man euch unterstützen?
Genau, also wir haben eine Website, Gesundheitskollektiv München, da findet man uns. Wir haben eine Instagram-Seite, GEKO-MUK. Wir suchen natürlich Fördermitglieder. Wir sind jetzt seit letzten Jahren Verein, gemeinnütziger Verein und haben da auf jeden Fall noch Bedarf zur Unterstützung und auch genau, gerne uns mitverfolgen, auf Veranstaltungen von uns kommen, das Word spreaden.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
Ja, dass es auch nicht untergegangen ist. Also wir wollen in diesen Zentren natürlich auch alle Menschen versorgen, was uns ganz wichtig ist. Auch Menschen ohne Krankenversicherung, auch Menschen ohne Papiere. Und es soll, also zum Beispiel in Berlin ist es wie ein Anlaufpunkt im Kiez geworden für viele, wo es dann auch Peer Groups gibt im Café oder verschiedene Angebote, die von, also es soll nicht, wir sind zwar sehr akademisiert, leider, auch wenn wir interdisziplinär sind, aber wir wollen nicht irgendwelche Konzepte irgendwelchen Vierteln aufdrücken, sondern wir wollen wirklich mit den Menschen vor Ort im Viertel was arbeiten, was denen auch wirklich nachhaltig verhältnispräventiv etwas bringt.
Schön. Ja, das war eine total spannende Sendung heute. Nadine, ich glaube, du wolltest auch noch kurz was sagen.
Ja, ich hätte gern noch was gesagt, so in Richtung Abschlussstatement. Die München Klinik schreibt sich ja auf die Fahne, mit dem neuen Medizinkonzept Hochleistungsmedizin zu machen. Da ist der Appell der Betriebsrätin auch so ein bisschen, nicht jeder Mensch in München braucht bloß Hochleistungsmedizin. Von daher auch die Verantwortung sowohl der München Klinik als auch der Stadt zu gucken, was mit allen den Bereichen passiert, die nicht mehr unter Hochleistungsmedizin fallen, damit die nicht über private Investoren abgedeckt werden in der Stadt, sondern dass wir eher so eine Einrichtungen haben, wie die Amrei gerade beschrieben hat, mit Gesundheitskollektiven.
Super. Vielen Dank auch Stefan und Claudia. Wir müssen gleich noch unseren Abschluss machen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Dankeschön. Tschüss.
Frauen müssen nicht besser sein als Männer. Es müssen nur ihre Leistungen öfter öffentlich benannt und sichtbar gemacht werden.
Rita Süssmuth, deutsche Politikerin.
Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Hallo, Sie hören die Verdi-Frauen auf Lora München. Unser heutiges Thema war die Gesundheitsversorgung auf dem Prüfstand. Kommen wir nun noch zu einem Veranstaltungshinweis. Am Montag, den 15. Juli ab 18 Uhr laden die Verdi-Frauen wieder zu ihrem politischen Frauentreff mit anschließendem Sommerfest ins Eine Welthaus in die Schwanthaler Straße 80 ein. Das Thema ist Work-Life-Balance durch mobiles Arbeiten zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung durch neue Formen des Arbeitens. Dr. Nina Retschi von der Frauenakademie München hält das Input-Referat. Danach bleibt Zeit für eine angeregte Diskussion und gemeinsames Feiern bei Speis und Trank. Ja, das war sie also schon wieder, die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute zum Thema Gesundheitsversorgung auf dem Prüfstand. Wir bedanken uns bei unseren DiskussionspartnerInnen für ihre Zeit und Expertise. Bei Nadine Adlich von der München-Klinik, Amrei Hofacker vom Gesundheitskollektiv, Claudia Weber von Verdi und Stefan Jagel. Mitgearbeitet haben Annika Ulher, Martina Helbing, Walburga Rempe und Christiane Bielmeier. Dank auch an Felix Jakowitz, der die Technik wie immer klasse betreute. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danken wir, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied in unserem Förderverein, damit Lora auch weiterhin senden kann. Die nächste Sendung der Verdi-Frauen kommt am zweiten Mittwoch im August zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadtland Radio, soziale und politische Beobachtungen aus München, aus Bayern und darüber hinaus. Bleiben Sie dran!